Boah, ist noch heiß. Susanne, willst du auch einen Schluck Milch in deinen Kaffee?
Ach nee, danke. Ich probiere es heute mal lieber mit Hafermilch. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen schwierige Haut. Ich dachte, ich verzichte mal ein bisschen auf Milchprodukte.
Ah, okay, gute Idee. Ich dachte, ich wollte dich nur gefragt haben.
Ja, danke dir, ist lieb. Milch macht schöne Haut und sorgt für gesunde Knochen und ist damit auf jeden Fall Bestandteil einer gesunden Ernährung. Oder etwa nicht? Seit einiger Zeit gibt es immer mehr Kritik. Ist Milch am Ende gar nicht so gesund und könnte sie uns sogar schaden? Ihr seid hier beim Vita Moment Podcast. Hier sind Susanne und Niklas für euch und bei uns dreht sich alles um Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden.
Bei uns erfahrt ihr heute, wieso Milch als gesund gilt, was an Milch eher kritisch zu betrachten ist und was das für euren eigenen Milchkonsum bedeutet. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören.
Also ich kenne irgendwie noch diesen Mythos von Werbeplakaten früher. Da stand immer so, Milch ist gesund, Milch macht schön und Milch ist gut für Knochen und Zähne.
Ich erinnere mich da auch noch an einige lustige Werbespots damals. Also eigentlich nicht nur für Milch, sondern auch für alle möglichen Produkte, die Milch enthalten. Also zum Beispiel so kleine lustige Fruchtjoghurts, deren Namen wir vielleicht nicht nennen wollen. Oder auch so ein Bär mit einer Milchkanne, den habe ich auch noch gut in Erinnerung. Oder so kleine Milchshots, die angeblich sehr gesund machen sollen.
Heute ist es ja so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass wir täglich Milch und Milchprodukte essen. Aber wie gesund sind die eigentlich wirklich? Wir können ja mal einen kleinen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen. Also Milch besteht ja zu ungefähr 87% aus Wasser. Der Rest sind dann Eiweiß, Fett, Milchzucker, Vitamine und Mineralstoffe.
Wow, 87% ist auch sehr ungefähr, Susanne. Na gut, kommen wir zum Thema Eiweiß. Milch enthält 3,3 bis 3,5% Eiweiß und das Milchprotein, was dort enthalten ist, besteht zu 80% aus Casein und 20% aus Molkenprotein. Die unterscheiden sich dann zunächst durch die unterschiedlichen enthaltenen Aminosäuren und genau die werden im Körper unterschiedlich verstoffwechselt. Kommen wir da zunächst einmal zum Molkenprotein. Das sorgt eher für die schnelle Proteinversorgung eurer Muskeln. Und die Aminosäuren aus Casein werden eben langsamer und dadurch eben auch kontinuierlicher aufgenommen. Milch ist eben eine Quelle für alle essentiellen Aminosäuren, also für euren Muskelaufbau, aber auch für euer Immunsystem und viele andere Körperprozesse.
Ein wichtiger weiterer Hauptbestandteil ist das Fett. Und hierbei handelt es sich um leicht verdauliches Fett. Und Milch hat meistens einen Fettgehalt von 1,5 bis 3,8%. Das ist auch die Milch, die ihr im Handel kaufen könnt. Es gab ja immer lange den Mythos, oder vielleicht gibt es ihn heutzutage auch immer noch, dass fettarme Milch gesünder ist. Aber ein niedrigerer Fettgehalt bedeutet eben auch weniger gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. Das Milchfett enthält nämlich nicht nur wichtige fettlösliche Vitamine, sondern auch Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel. Das hängt aber auch davon ab, wie die Kühe gefüttert wurden. Bei Biomilch ist es nämlich so, dass die meisten Nährstoffe enthält, weil die Kühe eben viel frisches Weidegras und weniger Futterkonzentrat bekommen.
Genau, dann ist die Anzahl der Nährstoffe aber eben auch noch davon abhängig, wie stark verarbeitet die Milch im Nachhinein wird. Also je weniger verarbeitet sie ist, desto gesünder ist sie im Prinzip. Könnt ihr euch vielleicht so als Faustregel merken.
Genau, ich erkläre noch mal ganz kurz ein paar Fachbegriffe dazu. Die Milch, wie sie aus dem Euter kommt, wird Rohmilch genannt. Also die ist komplett naturbelassen und enthält auch noch sämtliche Inhaltsstoffe. Diese Rohmilch könnt ihr nur direkt beim Erzeuger kaufen und ihr solltet sie vor dem Verzehr immer abkochen, um alle Keime abzutöten. Um in den Handel zu kommen, muss Milch aber haltbar gemacht werden. Dafür gibt es verschiedene Verfahren. Beim Pasteurisieren wird die Milch kurzzeit erhitzt, um alle Keime abzutöten. Dann gibt es noch das Hocherhitzen. Das passiert bei einer höheren Temperatur über 120 oder 130 Grad. Damit bekommen wir eine längere Haltbarkeit und diese Milch findet ihr im Kühlregal im Handel als sogenannte ESL-Milch. Dann ist es auch noch möglich, Milch ultra hoch zu hitzen. Also da werden dann Temperaturen von bis zu 150 Grad eingesetzt. Und diese Milch ist die Haarmilch, die ihr ungekühlt im Regal findet.
Beim Kauf solltet ihr immer beachten, dass Milch auch unterschiedlich viele gesättigte Fettsäuren enthält, also die, die im Übermaß auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen könnten. Achtet daher bitte immer auf einen moderaten Milchkonsum. Mit 130 Kalorien auf 200 Milliliter ist Milch nämlich auch, naja, sagen wir, alles andere als kalorienarm im Prinzip. Das Kohlenhydrat, was in Milch enthalten ist, ist übrigens Milchzucker, kennt ihr vielleicht auch eher unter dem Namen Laktose von Freunden, die das vielleicht nicht so gut vertragen.
Darüber gibt es sogar einiges sehr Spannendes zu erzählen. Ein Großteil der Weltbevölkerung verträgt Laktose übrigens gar nicht. Und das sind ca. 3/4 aller Menschen weltweit.
Wow, das sind ja fast alle außer uns.
Ja, genau. Und diesen Menschen fehlt schlichtweg das Enzym, um die Laktose zu verdauen. Und infolgedessen treten dann Beschwerden auf, wie zum Beispiel Bauchschmerzen oder Blähungen.
Hier noch ein kleiner Funfact am Rande. Die Laktasebildung ist übrigens durch eine Art, naja, Genmutation entstanden. Also im Prinzip über eine natürliche Selektion über den Verlauf der Geschichte. Denn hierzulande zählt Milch eigentlich zu den Grundnahrungsmitteln heute. Das wissen wir alle und wir alle kaufen viel Milch und Milchprodukte. Damit sind wir allerdings deutlich in der Minderheit und auch damit, dass wir Milch überhaupt vertragen, wie Susanne eben schon meinte. Allerdings sind immer noch ca. 15% der Deutschen und ca. 30% der europäischen Bevölkerung von Laktoseintoleranz betroffen. In Afrika oder Ostasien übrigens sind es eher 65-90% der Erwachsenen und dort zählt Kuhmilch eben auch nicht zu den Grundnahrungsmitteln. Also die Leute kennen das einfach gar nicht, weil es eben kaum jemand verträgt oder naja, Interesse daran hat, es zu kaufen, wenn es zu so vielen Beschwerden führen würde.
Genau, und früher gab es auch vermutlich viel mehr Menschen mit einer Laktoseintoleranz. Die Fähigkeit, dass wir Kuhmilch vertragen, hat sich möglicherweise nämlich erst in den vergangenen 3200 Jahren in der Welt entwickelt. Erst mit der Zeit hat sich dann eben diese Genmutation entwickelt, die es einigen Menschen erlaubte, Milch zu trinken.
Außerdem ist übrigens noch interessant, dass der Mensch allgemein das einzige Lebewesen ist, was überhaupt nach dem Abstillen als Säugling überhaupt noch Milch trinkt. Und noch dazu eben die Milch einer anderen Spezies, also von den Kühen natürlich. Aber jetzt noch einmal zurück zu den Inhaltsstoffen der Milch. Neben Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten enthält Milch übrigens auch viele weitere Vitamine und auch Mineralstoffe. Zum Beispiel nämlich die fettlöslichen Vitamine, also die Vitamine A, D, E, K und auch B-Vitamine wie B12, Phosphor, Jod, Fluor und Calcium.
Und besonders für Calcium ist die Milch ja bekannt. Daher kommt eben auch, dass Milch so gut für die Knochen und die Zähne ist, weil Calcium ja davon der Hauptbaustein ist. Und Milch ist eben ein sehr, sehr guter Kalziumlieferant. Aktuell gibt es allerdings keinen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen dem Milchkonsum und der Knochengesundheit.
Teils ist sogar eher das Gegenteil der Fall, denn es gibt weniger Osteoporosefälle in Ländern mit einem niedrigeren Milchkonsum. Einzelne Studien zeigen aber auch, dass Milch das Risiko für Knochenbrüche sogar erhöhen könnte. Die Daten gelten aber primär für Frauen bisher. Hier ist die Forschung sich noch relativ uneinig. Es sind also noch weitere Studien nötig, um die Ergebnisse wirklich zu stützen.
Was hierbei ein ganz ausschlaggebender Punkt ist, ist die Vitamin-D-Versorgung. Ohne Vitamin D könnten wir praktisch literweise Milch trinken, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen auf die Knochen hat. Vitamin D sorgt nämlich dafür, dass Kalzium in die Knochen eingelagert wird. Das Problem ist jetzt aber, dass wir Vitamin D nur über die UV-Strahlung der Sonne zu uns nehmen können. Und die scheint in Deutschland einfach zu wenig, vor allem in den dunkleren Monaten. Und auch wer sich im Sommer wenig draußen aufhält, hat ein erhöhtes Risiko für einen Vitamin-D-Mangel. In Deutschland ist es sogar so, dass 82% der Männer und 91% der Frauen die Empfehlung für die Vitamin-D-Zufuhr unterschreiten.
Wow, das sind 9 von 10 Leute. Das ist eigentlich relativ beängstigend. Naja, dann kommen wir noch zu einem häufigen Argument für die Schädlichkeit, also die Schädlichkeit von Milch meinen wir natürlich. Und das ist nämlich der Wachstumsfaktor namens IGF-1. Das steht für einen insulinähnlichen Wachstumsfaktor. Und der kommt eben natürlich im menschlichen Körper so oder so schon vor und steuert zum Beispiel unser Zellwachstum. Vor allem in der Kindheit und auch in der Pubertät, also während den Wachstumsphasen, wenn man zusammenfassen möchte, steigt die Konzentration von IGF-1 eben an. Das Problem ist nämlich, dass in Milch sehr, sehr viel IGF-1 enthalten ist und das nehmen wir beim Milchtrinken dadurch eben auch vermehrt zu uns. Es gibt zum Beispiel Theorien, dass Menschen, die sehr, sehr viel Milch trinken, größer werden als andere. Das hat man an Kindern und Jugendlichen in letzter Zeit erforscht.
Es gibt auch noch andere Studien, die zeigen, dass IGF-1 Krebs fördern kann, weil es eben zu mehr Zellen und einer häufigeren Zellteilung führt und damit zu einem höheren Krebsrisiko. Es ist allerdings umstritten, ob die dafür im Alltag getrunkenen Mengen an Milch überhaupt ausreichen. Was aber wirklich belegt ist, ist ein Zusammenhang zwischen dem Milchkonsum und Prostatakrebs. Prostatakrebs ist ja die häufigste Krebsart bei Männern und das Max-Hubner-Institut hat dazu mal eine Studie durchgeführt. Und zwar wurde bei Männern, die mehr als 1,25 Liter Milch pro Tag oder mehr als 140 Gramm Hartkäse pro Tag verzehrten, ein erhöhtes Prostatakrebsrisiko festgestellt. Der Grund dafür war tatsächlich die erhöhte Kalziumzufuhr durch Milch und Milchprodukte.
Das ist aber die einzige Krebsart, für die der direkte Zusammenhang mit hohem Milchkonsum tatsächlich belegt ist. Allerdings hängt die Entstehung von Krebs auch immer mit vielen, vielen anderen Einflussfaktoren zusammen. Und dadurch ist es eben immer schwierig zu sagen, wie groß tatsächlich der Einfluss von Milchkonsum wirklich ist. Andererseits scheint Milch auch das Risiko für bestimmte Krebsarten, also andere Krebsarten, zu verringern. Zum Beispiel nämlich Darmkrebs. Und angeblich tritt der vorbeugende Effekt ab einem Glas, also nur 200 Milliliter Milch, täglich auf. Am größten ist der Effekt bei 500 bis 800 Milliliter. Und auch hier scheint primär der Grund dafür, warum das so vorbeugende Effekt hat, das enthaltene Kalzium zu sein.
Allerdings gibt es sowohl Studien, die das belegen, als auch Studien, die das Gegenteil behaupten oder auch welche, die zu gar keinem Effekt kommen. Statistisch gesehen sind aber die Länder, in denen am meisten Milch getrunken wird, auch diejenigen, die die höchsten Raten an Brust- und Darmkrebs aufweisen. Es scheint aber zum Beispiel auch Zusammenhänge zu geben zwischen einem Milchkonsum und dem Hautzustand. Es gibt nämlich verschiedene Stoffe in der Milch, wie zum Beispiel Hormone oder andere Substanzen, die die Bildung von bestimmten Hormonen anregen. Das kann zu schlechter Haut und Hautproblemen führen, wie zum Beispiel auch zu Akne. Aber auch hier sind es alles wieder nur Vermutungen, da es auch zahlreiche andere Gründe für Hautprobleme geben kann.
Dazu gibt es dann noch eine Stellungnahme des Max-Rubner-Instituts in Deutschland, die sich sehr, sehr viel mit Ernährung beschäftigen. Und die sagen, dass Milch und Milchprodukte ein neutrales oder geringes Risiko für die Entstehung von Krankheiten bei Verzehr von 1 bis 3 Portionen pro Tag haben. Portion meint an der Stelle übrigens etwa ein Glas Milch. Die einzige Ausnahme dafür ist eben, was Susanne ja vorhin schon gesagt hat, der Prostatakrebs bei den Männern, wo ein sehr hoher Verzehr eben auch mit einem erhöhten Risiko einhergeht. Wir würden sagen, dass noch einiges in der Forschung nötig ist, um den ganzen Vermutungen wirklich auf den Grund zu gehen und verlässliche Aussagen treffen zu können.
Genau, und gerade bei Hautproblemen könnt ihr aber auch mal einen kleinen Selbsttest machen. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, irgendwie kommen eure Hautprobleme vielleicht davon, dass ihr viel Milch trinkt, dann lasst es doch einfach mal über einen Zeitraum von ein paar Wochen weg und schaut mal, wie sich eure Haut so entwickelt. Ein anderer sehr weit verbreiteter Mythos ist, dass sich fettarme Milch zum Abnehmen eignet. Studien zeigen hier allerdings das Gegenteil. Jugendliche, die fettarme Milch tranken, hatten sogar ein höheres Körpergewicht. Der Grund ist, dass fettarme Milch einfach weniger sättigt und man dann insgesamt mehr isst.
Ja, das wird tatsächlich häufig unterschätzt. Was wir vorhin übrigens noch beim Thema Laktoseintoleranz vergessen bzw. gar nicht erwähnt haben, ist, es gibt auch eine andere Allergie gegen Milch, die häufig mit Laktoseintoleranz verwechselt wird. Also nochmal kurz, bei Laktoseintoleranz fehlt das Enzym Laktase, was den Milchzucker, die Laktose abbaut. Und dann gibt es aber auch noch eine andere Unverträglichkeit und das ist eben die Unverträglichkeit gegen das enthaltene Milcheiweiß, was wir vorhin erwähnt haben. Und diese Allergie ist auch sehr, sehr selten, das sind nämlich ca. nur 1% oder weniger der Bevölkerung. Aber wenn diese Leute eben betroffen sind, dann sind Milchprodukte wirklich komplett tabu und die Reaktionen treten auch schon wirklich bei kleinsten Mengen auf, leider.
Grundsätzlich ist es aber auch so, dass man auch ohne Kuhmilch gesund leben kann. Es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt auf seine Kalziumzufuhr achten möchte, auch sehr gute Alternativen für Menschen, die keine Milch trinken können oder möchten. Kalzium ist nämlich auch in anderen Lebensmitteln enthalten, die milchfrei sind. Dazu gehören zum Beispiel grünes Gemüse wie Blattspinat, Brokkoli oder Grünkohl, Nüsse und Samen und man kann auch bei Mineralwasser auf einen hohen Kalziumgehalt achten. Daneben gibt es natürlich auch noch Kalzium aus Nahrungsergänzungsmitteln. Das hat denselben Effekt auf Knochen und Zähne, aber ohne das schädliche IGF-1. Und dazu solltet ihr natürlich auch immer eure Vitamin-D-Versorgung im Auge behalten, weil nur dann kann das Kalzium auch wirklich gut im Körper aufgenommen und verwertet werden.
Wenn ihr aber trotzdem gerne Milch trinkt und das auch beibehalten wollt, zum Beispiel in eurem Kaffee, solltet ihr einiges beachten. Zunächst sollte die Milch nämlich eine Bioproduktion sein. Die Tiere, die diese Milch produziert haben, haben nämlich ein besseres Futter bekommen und dadurch eben auch mehr wichtige Nährstoffe aufgenommen, die dann auch in der Milch wiederzufinden sind. Und der zweite Punkt ist, dass Biokühe natürlich auch besser gehalten werden. Worauf ihr auch noch achten solltet, ist lieber die Milch aus dem Kühlregal zu nehmen, statt die ungekühlte. Die wurde nämlich schon ultrahoch erhitzt zur Haltbarmachung und dadurch gehen leider auch viele Nährstoffe verloren. Am meisten Vitamine sind übrigens in Rohmilch direkt vom Bauernhof enthalten. Wenn sie euch schmeckt, bitte nicht vergessen, die vorher einmal abzukochen.
Ansonsten solltet ihr natürlich darauf achten, nur pure Milchprodukte ohne Zusätze zu kaufen. Also das gilt jetzt nicht nur für Milch, sondern auch für Joghurt, Quark, Frischkäse und alle anderen Milchprodukte. Fruchtmilch, Fruchtjoghurt und Frischkäse mit Geschmäckern oder ähnlichem enthalten nämlich ganz, ganz oft Zucker, Aromen oder auch Stabilisatoren und Farbstoffe oder andere Zusatzstoffe.
Ein großer Trend der letzten Jahre sind ja auch noch pflanzliche Kuhmilchalternativen. Die sind natürlich super für alle Leute, die gar keine Milch vertragen können oder vielleicht halt auch keine Milch kaufen wollen. Das Angebot da wird ja auch immer größer. Es gibt verschiedenste Hersteller mittlerweile. Zum Beispiel gibt es da Milchdrinks aus Hafer, aus Reis, Erbse, Soja, Lupine, Mandel, Kokos und so weiter und so fort. Und in einigen werden sogar mittlerweile Vitamine und auch Mineralstoffe wie Kalzium zugesetzt, damit sie eben milchähnlicher werden. Aber wie ist denn das jetzt mit diesen Varianten? Sind die auch wirklich gesünder?
Genau, also bei den pflanzlichen Milchprodukten ist es so, dass der gesundheitliche und auch der nachhaltige Aspekt natürlich abhängig vom jeweiligen Rohstoff ist. Achtet bitte unbedingt darauf, dass keine Zusatzstoffe und auch kein zugesetzter Zucker enthalten sind. Was ihr auch beachten solltet, ist, dass generell pflanzliches Protein schlechter vom Körper aufgenommen wird als tierisches.
Good News, euer Proteinbedarf lässt sich aber nicht nur mit Milchprodukten, sondern auch mit vielen anderen Nahrungsmitteln decken. Also auch pflanzlichen, zum Beispiel Soja oder Hülsenfrüchte. Also eben bis auf wenige Ausnahmen haben pflanzliche Milchalternativen natürlich auch eine bessere Klimabilanz, was ja offensichtlich ist. Und zwar ist das in drei Bereichen der Fall, und zwar Treibhausgasemissionen, genutzte Fläche für Anbau und eben auch der Wasserverbrauch. Wenn man das alles einmal zusammenrechnet, ist der negative Einfluss von der Produktion von Kuhmilch ca. 5 bis 10 Mal höher als Sojamilch. Ich finde das unglaublich viel.
Genau, aber generell ist es natürlich so, dass es immer auf die Gesamternährung ankommt, was jetzt gesund ist und was nicht. Wer sich ansonsten pflanzenbasiert ernährt, der kann seine Ernährung mit etwas Kuhmilch ergänzen. Bei einer vielfältigen Ernährung ist es allerdings auch kein Muss, da geht es auch ganz gut ohne Milch. Eine ansonsten nährstoffarme Ernährung kann aber von den Nährstoffen in der Milch total gut profitieren. Hier kann es nämlich durchaus Sinn machen, Milch zu trinken. Kritisch wird es allerdings, wenn neben Milch auch noch ganz viele andere tierische Produkte verzehrt werden. Und gerade was ungünstige Fette angeht, ist es dann schnell mal zu viel.
Also, letzten Endes gilt natürlich aber wie immer, ihr könnt und solltet auch selbst entscheiden, ob ihr Milch trinken wollt oder nicht und natürlich auch wie viel. Wir empfehlen euch, falls ihr Milch trinken solltet, dann am besten bitte nur in Maßen und nicht literweise täglich. Die neuesten Empfehlungen der DGE, das ist übrigens die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ist, dass täglich 2 Portionen Milch und Milchprodukte völlig okay sind. Also zum Beispiel 1 Glas Milch pro Tag plus 1 Käsebrot zum Beispiel. Kommt aber auch ein bisschen auf euren Gesamtanteil an tierischen Lebensmittelernährung an. Also wenn ihr zum Beispiel kein Fleisch essen solltet, könnt ihr natürlich auch etwas mehr Milchprodukte zu euch nehmen. Beachtet dabei aber bitte immer, dass auch in vielen Gebäcken, also zum Beispiel fertigen Gerichten, Aufstrichen, Süßigkeiten oder auch Proteinpulvern zum Beispiel, Milch natürlich enthalten ist. Und das zählt natürlich auch alles zu eurer Bilanz dazu. Dann kommen wir doch noch einmal zur Zusammenfassung.
Punkt 1. Milch wird seit langer Zeit als gesund für Knochen, Zähne und Haut beworben. Und tatsächlich stecken in Milch wertvolle Proteine, Vitamine und Mineralstoffe. Punkt 2. Es gibt allerdings auch sehr viel Kritik, was die Milch angeht. Zu viel Milch soll die Knochen brüchig machen, das Wachstum beschleunigen und zu Krebs führen. Teils gibt es dafür auch Belege, allerdings ist vieles auch noch gar nicht so wirklich bewiesen. Punkt 3. Wir empfehlen, wer möchte, genießt Milch und Milchprodukte in Maßen und nur in der puren Form, ohne Zusätze wie Aromen, Zucker oder Farbstoffe. Punkt 4. Wer keine Milch trinken möchte oder aufgrund von Laktose oder Milcheiweiß nicht verträgt, kann bei einer ausgewogenen Ernährung auch gut auf Milch verzichten. Kalzium steckt zum Beispiel auch in grünem Gemüse, in Nüssen, in Samen und in Mineralwasser. Außerdem stehen für die Kalziumzufuhr entsprechende Präparate zur Verfügung. Diese kombiniert ihr für eine bessere Wirkung am besten immer mit Vitamin D. Daneben gibt es eine immer größer werdende Produktpalette an pflanzlichen Milchalternativen aus unterschiedlichsten Quellen. Probiert euch da doch einfach mal durch, was euch am besten schmeckt.
Super, vielen Dank für die Zusammenfassung. Das war's für heute auch schon wieder. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wollen wie immer wissen, wie ihr uns findet. Deswegen nutzt doch gerne die Kommentarfunktion bei Spotify, bewertet uns oder schickt uns einfach direkt eine Mail an podcast@vitamoment.de. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, macht's gut.